Episode 331 – Generationsübergreifende Führungsprozesse. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich James Newell bei mir im Podcastgespräch, schon zum dritten Mal. Wieder ein spannendes Thema, durchaus mit Bezug zu den ersten beiden. Er ist Amerikaner, schon seit über 30 Jahren in Deutschland, seit 1995, Berater und Begleiter für strategische Entwicklung mit dem Schwerpunkt Führungskräfte. Hallo James.
Hey, grüß dich. Wie geht's dir, Götz? Schön, wieder hier zu sein.
Ja, ich habe ja schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal den Zuhörern vor, die möglicherweise ja die letzten beiden Episoden nicht gehört haben.
Ja, genau. Auch, dass ich ein bisschen an mein Deutsch gewöhnen könnte, ne? Meine Aussprache. Genau, also wie gesagt, ich bin Amerikaner. Oft sage ich, wenn Leute mich fragen, wo ich unterfangen herkomme, meine Frau, wo komme ich her? Ich sage Kanada. Weil dann kann ich die ganzen Fragen, wie in politische Fragen, kann ich komplett umgehen oder aus dem Weg gehen, weil ich keine Zeit habe zu erklären, welche Seite ich stehe. So, ich sage, wenn ich keine Zeit habe, ich bin aus Kanada. Wenn ich Zeit habe, sage ich, ich komme aus New York und dann gehen die Fragen los. Aber ich bin seit 95 in Deutschland und habe seit mehreren Jahren sehr viele amerikanischen Führungsprinzipien, Führungsmethoden, wertorientierte Führungsprinzipien umgewandelt und auf der Deutsche nicht nur übersetzt, aber auch die Kontext, also wie man das in der deutschen Sprache und auch mit der deutschen Mentalität, dass es auch besser ankommt. Wo 1:1 kopieren geht nicht immer. Und ich habe mich zu Ziel gemacht, die Prinzipien sind richtig gut. Die sind fundiert, aber wie man die in Kontext bringt, ist entscheidend. Und das befasse ich mich seit fast 20 Jahren mit verschiedenen Methoden, von Verkaufsmethoden zum Führungsmethoden, strategische Führung, sogar die japanischen Verständnisse von Hoshin Kanri. Die sind auch nicht 1:1 zu kopieren in Deutschland. Geht nicht so einfach. So, die Frage ist, wie schafft man diesen Prinzipien zu umwandeln in das deutsche Kontext. Ja, und das ist, was mir meistens bewegt. Und ich bin mit hier 5 Kinder, deutsche Frau, Gott sei Dank, und freue ich mich, dass ich in Deutschland bleiben darf, auch wenn es kalt ist.
Ja, gut, und jetzt haben wir ja nochmal ein spannendes Element, können wir es nennen, weil ja im Grunde, selbst wenn ich mich auf eine Nation beschränke, ja, dort auch nicht alle Menschen gleich sind, schon alleine eben das Thema Alter, also Generationen. Und da mal zum Einstieg, dieser Begriff, so wie ich ihn ja auch für unsere Episode heute gewählt habe, generationsübergreifende Führungsprozesse, was ist dein persönlicher Blick auch, deine Begriffsdefinition?
Also für mich ist die Herausforderung oder das Begrifflichkeit, ihr müsst vorstellen, im Moment gibt's bis zu 6, mindestens 5 Generationen auf dem Arbeitsmarkt, die teilweise zusammenarbeiten. Von Babyboomer bis Gen Z. Das sind 5 Generationen. Das sind 5 unterschiedliche Arbeitsweisen, 5 verschiedene Arbeitsmoralen, unterschiedliche Verständnisse, was Arbeit bedeutet. In 5 verschiedenen Generationen, von Babyboomer, der im Prinzip nach dem Krieg ganz andere Mentalität bis hin zu der Gen Z, der gerade konfrontiert ist mit Covid. So, der Generational Diversity oder diesen generationsübergreifende Aspekte ist, wenn ich eine Führungskraft bin, wie schaffe ich einen diversen Team, ein generationsübergreifenden diversen Team zu führen, dass ich optimale Ergebnisse bringen kann, trotz diesen unterschiedlichen Arbeitsweisen und unterschiedlichen Moralen, wie die Arbeit betrachten.
Ja, und ich bin ja als Führungskraft auch selber wiederum unter diesem Generationsaspekt Teil des Systems.
Genau, genau. Also allein, wenn ich in meiner Generation, ich bin sehr leistungsorientiert. Das heißt, unsere Generation, also nach Babyboomer, also Gen X, Boomer-Generation, Builder, ja, yeah, the Buster-Generation, the Gen X-Generation, wir sind sehr, sehr license-orientiert oder auf Englisch keep it real. Das heißt, wir wollen Zahlen, Daten, Fakten, wir wollen Ergebnisse sehen, sehr, sehr, und das, diesen License-Orientierung hat einen Konflikt mit manchen Generationen, die wollen wissen, warum die arbeiten. Die haben einen großen Bedürfnis, diesen Leidenschaft zu spüren bei der Arbeit. Und dann kommt die Leistung. Und bei meiner Generation, wo ich mich fühle, ich will einfach Leistung bringen, und da identifiziere ich mich. Also eine ganz andere Blickweise. Und ich habe auch, wenn ich jetzt Führungskraft bin, habe ich auch ganz andere Erwartungen an meine Mitarbeiter. Ich erwarte auch, wenn ich leistungsorientiert bin, erwarte ich auch Leistungsorientierung von meinen Mitarbeitern. Aber das kann ich nicht unbedingt erwarten. Ein ganz anderes Verständnis, wie man Leistung versteht.
Ja, und ich glaube eben auch speziell andere Dinge sind ja manchmal branchenspezifisch oder abhängig von der Unternehmensgröße. Aber diesem Thema kann sich im Grunde A, keine Branche entziehen und auch keine Unternehmensgröße. Spätestens wenn ich zwei Personen habe, einen Mitarbeiter, eine Führungskraft und die jetzt nicht zufällig aus der gleichen Generation kommen, knallt schon im Extremfall.
Ja, das ist oft das Fall, dass die einfach nicht einander verstehen, weil es einfach auf die gleiche Aufgabe unterschiedliche Vorgehen, unterschiedliche Erfahrungswerten. Die neue Generation, die Gen Z-Generation haben eine sehr kreative Art und Weise, Sachen anzugehen. Die sind aufgewachsen mit einem iPhone oder mit einem Smartphone. Die sind aufgewachsen, zu coden zu können. Die sind mit einem ganz anderen technischen Mittel, verdienen es Effizienz, Effektivität, ganz was anderes, als ich zum Beispiel mit Excel aufgewachsen bin. Also bei mir, Excel kann ich dumm und dämlich mich Statistiken bauen, die für mich wichtig sind, aber einen Gen Z guckt es an, sagt, ich kann einen abbauen, der 5-fach, 100-fach schneller ist und hat diesen 20 Nebeneffekte. Also gleiche Ergebnisse, verschiedene, ganz unterschiedliche Hervorangehen oder Angehungsweisen. Ja, manche deutsche Sprache, ne, schwere Sprache.
Gut. Jetzt möchte ich einen Punkt noch ein bisschen vertiefen. Du hast schon ein paar Aspekte genannt, nämlich diese Herausforderungen, die dabei auftreten, aber eben auch schon mal noch weitere, Faktor 2 könnte man ja fast sagen, nämlich diese unterschiedlichen Blickwinkel noch mal stärker beleuchten. Einmal aus Sicht des Mitarbeiters an die Führungskraft, was erwartet da der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an die Führungskraft und umgekehrt aber eben auch.
Ja, die jüngere Generation, also da gibt es im Prinzip diese 5 Generationen. Die aktuelle Generation, die haben einen ganz großen Verlangen für Vision. Die möchten wissen, wo würde ich sein in 3 bis 5 Jahren? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was sind meine Chancen ganz konkret, dass ich in 3 bis 5 Jahren vielleicht auch Chef sein werde? Die haben einen sehr starken, die wollen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt bei der gleichen Firma. Die können sich erstmal eine Firma sehen als ein Stepping Stone. Wo in jemand in einer älteren Generation, die sind gewohnt, 20, 30, 40 Jahre bei der gleichen Firma zu sein. Und diesen Konflikt scheint, also diesen Situation scheint als möglicher Konflikt. Mhm. Aber wenn die Führungskraft das betrachtet als eine Chance, diesen Energie von der jüngeren Generation zu nehmen, davon zu profitieren, der ganzen Abteilung zu profitieren, dann kann trotz vielleicht einen kurzen Aufenthalt bei diesen Gen Z oder jüngeren Generation, ist trotzdem ein Gewinn für die Firma, trotz dass die Mitarbeiter möglicherweise 1-2 Jahre oder sogar kürzer bleibt. es ist ein Blickwinkel. Wie schaffe ich als Führungskraft, alle meine Mitarbeiter in den verschiedenen Generationen einzubinden und auf der gleichen Ziel zu arbeiten, aber auf ihre eigene Art und Weise in die Freiraum zu geben. Und das ist einen Führungskraft ohne Vision ist ein Nachläufer, der läuft etwas nach. Mhm. Und die neue Generation, die brauchen Vision mit zu kreieren und die auch wissen, dass es eins gibt. Mhm. Oder ältere Generationen, die sind sehr, sehr froh, dass Arbeit hat. Die Arbeitsplätze sind auf Englisch der sacred. Das heißt, wir sind sehr dankbar, dass wir einen Arbeitsplatz haben.
Ja, und eventuell dann aber auch so Aspekte wie einfach der eigene Ruhestand ja durchaus näher rückt und mit in den Blickwinkel rückt, könnte ich mir eben vorstellen.
Ja, das ist, ja, die Frage ist auch, als Führungskraft, wie schaffe ich das Wissensmanagement? Wie schaffe ich die alten Hasen, kann man nur sagen, ne? aus die alten Wissen, wie schaffe ich die Wissenstransfer von die alte bewahrte Fachkenntnisse? Wie schaffe ich einen Atmosphäre, dass es gelingt, das Team an die Content und diesen Wissen zu übertragen, dass es nicht verloren geht? Und wenn ich auf der Rente gehe, ich habe vielleicht nur 5 Jahre vor mir. Die Frage ist, ich habe 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang die Wissen aufgebaut. Wie soll ich in 5 Jahren das Wissen weitergeben? Und da ist die Frage, wie schaffe ich, neuen Wege zu gehen als Führungskraft, um diesen Wissenstransfer zu ermöglichen? Und was gebe ich das Team für Freiraum, das zu entfalten? Ein gutes Beispiel, ich habe ein Team gehabt mit 5 Generationen sogar. Und ich habe die gepaart. Ich habe gepaart alte Hase oder etwas für eine ältere Generation mit einem ganz, ganz frischen, gerade aus der, also gerade 19 oder 20 zusammengetan. Und die Aufgabe war, voneinander zu lernen. Und nicht nur was, aber auch wie. Das heißt, dass die Ältere hat dann gelernt, the superpower von den Jungen. Und die Jungen hat gelernt, die superpower von der älteren Person. Und durch diesen Art und Weise, wie die gelernt habe, damals, war eine Bereicherung für beide Parteien. Mhm. Weil die alte Methoden zu rechnen, als Beispiel, das gibt's nicht mehr. Aber die haben allein diesen Art und Weise, wie man lernt, in diesem Zeit für die zwei Parteien, vom einen zu lernen, war wertvoll. Das hat riesige Effizienz gebracht. Und interessanterweise auch, der Fachexpertise von den Älteren, der war, paar Mal war er entweder in Urlaub und der Jüngere hat die Möglichkeit, ihm nicht zu ersetzen, aber zu vertreten. Der war eine Bindung da, die Ältere gibt sein Wissen her und die Jüngere nimmt das auf und hat auch die Möglichkeit, seine Art und Weise das zu verarbeiten und weiterzugeben.
Ja, ich denke, das ist gerade im Lean-Kontext, aber natürlich auch weit darüber hinaus eine große Herausforderung. Wie gestalte ich? Da schließt sich dann für mich eben ein Stück weit dieser Kreis auch auf eine andere ältere Episode von uns über das Thema Lernkultur. Jetzt möchte ich noch einen Punkt nochmal aufgreifen, nämlich die Führungskraft selber gehört ja einerseits zu einer dieser Generationen, dann hat sie Mitarbeiter, die aus einem Mix von Generationen bestehen und typischerweise hat die Führungskraft selber ja einen Chef. Mal, wenn es jetzt gerade der Geschäftsführer ist und der hat vielleicht noch seine Inhaber über sich. Und daraus entsteht ja ganz klassisch immer diese Sandwich-Position und jetzt könnte ich mir eben vorstellen, unter dem Aspekt Generationen kommt da ja noch was weiteres hinzu.
Ja, das ist, wie heißt diesen, wenn eine Generation übergibt an die nächsten Generationen? Da gibt es ja auch in Deutsch, ich hatte den Begriff vergessen, aber wie gibt man das ab? Also wie schafft man einen Plattform oder ein Environment, dass die ältere Generation an die jüngere, an die nächsten Generation übergeben kann, um den Freiraum zu gestalten, der generationsrecht gerecht ist.
Mhm.
Und das ist sehr schwer, weil die ältere Generation haben das möglicherweise aufgebaut. Das sind die Babyboomer-Generation. Die meisten sind entweder was übernommen von der Boomer-Generation, von der Builder. You know, die Builder-Generation ist 1929 bis 45. Ja, 45, dann 46 bis 64. Das ist die Boomer-Generation, die Babyboomer-Generation. Das ist nach dem Krieg. Das heißt, der ganze Mittelstand war oft nach dem Krieg aufgebaut. Die haben das mit ihren Händen aufgebaut. Und das abzugeben an eine Generation, eine Gen X-Generation zwischen 65 und 82 oder sogar der Millennials. Manche haben dann später Kinder bekommen und die haben den Millennial. Und die Millennials sind einen ganz anderen Blickwinkel, ganz anderen Mentalität zu Gen X. Also unglaublich große Unterschiede. Gen X sagen, keep it real. Lasst es einfach, ehrlich, transparent, geradeaus. Millennials, das ist die 83 bis 2000, die sind gewohnt, Lieben ist wie eine Cafeteria. Ich kann nehmen, was ich will. Ich kann hier einen Job da, das kann ich nehmen. Ich kann zu einem, wie heißt das, so einen ein Cafeteria auf Deutsch. Und ich kann nehmen, was ich möchte. Ich kann den besten Salat rauspicken. Das heißt, allein durch die unterschiedlichen Generationen, die alte Builder oder die Boomer-Generation, die haben das mit ihren Händen erarbeitet, denen das abzugeben an die nächsten Generationen, an Millennials, das ist eine riesige Herausforderung. Und da muss unbedingt oft einen Mittler zwischen, einen Vermittler, also ein Vermittler zwischendrin, Unterstützung, einfach diesen Blickwinkel zu beleuchten, zu durchleuchten und Lösungen zu finden. Und das kann sehr gut gelingen. Es gibt viele Firmen, die das sehr gut gelingen.
Ja, das ist dann wieder dieses, ich nenne es immer Marmeladeglas, in dem ich halt drin sitze und umständlich ja nicht alleine, sondern doch mit ein paar anderen Menschen, aber ich kann halt von außen nicht drauf gucken. Was auf dem
Richtig, ja.
Was sind jetzt konkrete, ja, nennen wir es Tipps von dir, wie eben auch wiederum diese unterschiedlichen Generationen möglicherweise, die sich in der Führungsrolle befinden, wie sie einerseits mit diesem vielleicht profanen Aspekt, aber und im Lean-Kontext sehr wichtigen Aspekt des Lernens, aber eben auch generell dem Thema Führung. Was sind da deine Empfehlungen, deine Tipps, wie man damit umgeht?
Also ich habe so allgemeine Konzepte oder allgemeine Methoden. Eine ist die 80-20-Regel. 80% sind meine Mitarbeiter ihre Arbeitszeit für ihre Arbeit zugewiesen. Also im Prinzip, wenn ich ein Team habe, der diverse ist von den Generationen, 80% ist normale Arbeitszeit und 20% von ihrer Arbeitszeit ist dafür benutzt, Cross-Learning, also voneinander zu lernen, in das Team. Und ich mache das ganz bewusst, weil erstmal habe ich Team-Dynamik, ich habe Team-Coherency, ich habe die Möglichkeit Wissensmanagement, Wissenstransfer und wenn jemand ausfällt, habe ich auch die Möglichkeit, die interdisziplinärische Unterstützung von das Team. Und ich als Führungskraft, ich gebe mein Team fast einen Tag der Woche, das ist 20%, das ist 8 Stunden, wenn es 40 Stunden Woche ist, ihr eigenen Zeit von ihr Teammitglieder zu lernen. Und das wiederum bringt sehr viel Effizienz, weil das Team arbeitet tatsächlich noch schneller. Trotz die wenige, die 20% an ersten Blick, der verloren geht. Der geht nicht verloren, weil es baut sich ein Momentum auf. Das ist die 80-20-Regel. Dann gibt es ein Exercise, wo ich, wenn ich ein neues Team übernehme, die diesen Team sehr divers ist von Generationen, heißt Ditch the Niche.
Mhm.
Und das ist ich hole das Team zusammen und die haben die Aufgabe, die Superpower, also das heißt die Superpower, was kann der Mitarbeiter in seinen Generations, in seinen Alter, was ist sein Superpower, wo ist seine richtige Stärke bei der Arbeit? Und die haben die Aufgabe, diesen Superpowers miteinander zu teilen und zu erklären, was es bedeutet. Einfach nur zu sensibilisieren, dass nur weil das alte Methode alt ist, bedeutet nicht, dass es nicht gut ist. Es geht nur darum, von der Blickwinkel zu verstehen. Und diesen Ditch-the-Niche-Exercise oder diesen Übung, der ist lustig, weil man merkt, dass die gleiche Ergebnisse habt. Die gleiche Ergebnisse. Die kommen auf die gleiche Lösung. Mhm. Einfach nur unterschiedliche Wege hinzu. Cross- und Reverse-Mentoring, das ist die dritte. Ich lasse meinen Abteilungen oder meinen Mitarbeiter sich gegenseitig mentoring, aber Reverse-Mentoring, das heißt, der Ältere wird von der Jüngere gementort. Mhm. Das ist etwas fortgeschrittene Aufgabe, weil das ist nicht so einfach, aber die Jüngere hat die Aufgabe, die neue Wege, die neue Welt, die Ältere ein bisschen beizubringen. Und das gelingt nicht jeder, aber das ist einen Cross- oder Reverse-Mentoring.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es auf beiden Seiten vielleicht Vorbehalte gibt, so im Sinne ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Der Jüngere denkt, boah, was soll ich dem alten Sack, um krass auszudrücken, was soll ich dem jetzt noch beibringen? Vielleicht mit dem Vorbehalt, der ist gar nicht mehr lernfähig. Kann ja durchaus sein, weil man vielleicht im eigenen Familienkontext diese Erfahrung gemacht hat und umgekehrt natürlich vielleicht die gleiche Geschichte. Der Ältere hat vielleicht Vorbehalte gegenüber dem Jüngeren, weil er glaubt, er möchte nichts von ihm lernen, weil vielleicht seine eigenen Kinder mal im jugendlichen Alter so irgendwie unterwegs waren.
Genau, das habe ich sogar. Ich habe Kinder. Ich habe Mitarbeiter, die genauso alt wie meine älteste Sohn ist. Und ich kann mir manchmal, es ist manchmal sehr schwer zuzuhören, wie jemand genauso alt wie mein Sohn ist, der mich dann vorwirft, dass ich nicht unbedingt gerade wertschätzende kommuniziert habe. Das ist Reverse Mentoring. Das heißt, ich erlaube der Jüngere reinzusprechen, trotz seiner fehlenden Experience, seiner fehlenden Erfahrungen. Und ich lasse seine Superpower mir reinsprechen. Das heißt, wenn er was kann mit dem Handy oder kann was mit iPhone oder sonst was mit Technik, dann lasse ich ihm mir das zeigen. Und das gibt ihm ein Wertgefühl und ich lerne nebenbei was. Wir haben mal was passiert. Und die anderen ist, als ich versuche, modernen, ältere Leute, also ältere Generationen, die sehr modern sind, mit den jungen Genies. Ich habe in meinem Team teilweise richtig, oder in der Firma habe ich teilweise die Jungen, die sind richtig Genies. Also die sind einfach Top 3%, einfach Spitzenklasse. Mhm. Und die bringe ich zusammen mit den modernen, ältere Generation. Mhm. Und die modernen Älteren sind sehr, sehr wissbegierig. Die sind in der älteren Generation, aber die haben einen sehr großen Lernbedarf, wie ich. Also ich bin immer am Lernen. Ich liebe was Neues zu lernen. Und wenn ich jemanden habe, wie ich es in der älteren Generation, ich nehme dann einen Genie, also jemand aus der Gen Z, richtig top, und stecke die beide zusammen und geben denen ein Projekt. Das ist, also, was da rauskommt, habe ich gesehen, es ist einfach unfassbar, weil ich kriege dann die Fachkenntnisse von jemandem, der sehr lang dabei ist in diesem Fachthema und ist richtig offen für Lernen. Bringt aber seine Fachkenntnisse mit. Und der junge Genie, der ist agile, hundertfach agile, wegen der ist einfach die Gen Z ganz anderen Verständnisse von Technologie, die beide zusammen, da habe ich einen ganz anderen Effekt. Mhm. Und das ist dann diesen Match the Modern Elders in the Young Geniuses. Also die modernen, ältere Generationen mit den jungen Genies zusammenbringen. Das sind so vier Dinge, dass ich richtig bewusst versuche zu tun. Und das gelingt fast immer. Die Cross- und Reverse-Mentoring, da dauert ein bisschen länger. Da muss eine gute Team-Dynamik sein.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, eben dadurch, dass ich jemand anders, das hat jetzt mit Generation, glaube ich, wieder weniger zu tun, dadurch, dass ich jemand anders was erkläre, wird mir ja das, was ich vielleicht so sprichwörtlich manchmal im Schlaf kann, also schon automatisch tue und gar nicht mehr drüber nachdenke, das rückt dann wieder viel stärker ins Bewusstsein und ich kann es dadurch durchs Vermitteln einerseits intensivieren und andererseits mir aber selber wirklich bewusst machen, was ich denn kann.
Ja, das ist genau das ist, was passiert durch diesen Cross- und Reverse-Mentoring. Die alten Methoden, die bewahrt sind, die werden dann aufgegriffen und teilweise aufgefrischt oder einfach ergänzt mit neuen Technologie. Mhm. Und da habe ich Effizienz. Das heißt, beide haben ihren Beitrag geleistet, jung und ältere Generation, und hat sich nicht verändert. Das heißt, da gibt es immer diesen in Lean, das weißt du selbst, oft in einer Firma oder in einer Abteilung oder sogar ein Werk kommen dann die nächsten Idee, die nächsten Prinzipien, Konzepte. Das heißt, die nächsten Lean, sonst was kommt. Und alles, was vorher gelaufen oder nicht gelaufen war, wird gleich zur Seite gelegt oder in eine Tonne geklopft. Und sagt, ja, das hat nicht funktioniert. Und dann kommt die nächste Idee. Und dann kommt der nächste Buch oder sonst was. Und obwohl die alten Methoden haben sich die waren gut, ist einfach nicht mehr so praktiziert, das war nicht so stabil praktiziert, hat seine Flair verloren, aber die Methode an sich selbst ist gut, das kann man nicht sagen. Aber das einfach schlecht zu machen und was Neues zu bringen, das ist ein katastrophisches Ergebnis, weil der Mitarbeiter wird darunter leiden, weil er sagt, weißt du was, das ganze Zeug mit Lean kann man vergessen, weil alles heißt Lean. Und wie schafft man beides? Wie schafft man die alten Sachen zu respektieren, aber zu ergänzen oder aufzufrischen mit den neuen Technologien, den neuen Ideen, ohne die alte Bewahrten schlecht zu machen? Also, gutes Beispiel, PDCA. Jeder kennt PDCA. Wie schaffe ich ein digitales PDCA zu machen? Ja. Wir kennen alte PDCA, A3-Blatt. Die A3, auf ein A3 aufmalen, aufschreiben. Die alte japanische Methoden, alles mit der Hand aufschreiben. Da gibt es Gründe für. Ja, was man übt mit der Hand, wird irgendwann zu einer Gewohnheit. Und das kann trotzdem beibehalten mit einer App. Die Frage ist, wie schafft man, beide Welten zusammenzubringen?
Mhm. Ja, und ich denke, das ist eben auch, und da schließt sich für mich der Kreis auf den Anfang, eben die Chance für die Unternehmen, da diese sich gegenseitig verstärkenden Effekte, ja, wie du es auch beschrieben hast, zu erzielen. Und ja, wie man so platt manchmal ausdrückt, 1 und 1 ist halt mehr als 2, dann vielleicht im Extremfall 11 oder noch mehr, wenn man es anders
schreibt. Ja, das Synergien, die man bekommt. Und wir dürfen nichts vergessen. Der höchste Gut, das eine Firma hat, ist das Wissenstransfer. Wenn das Wissen geht in Rente und es nicht verteilt, so gut wie möglich, ist das ganze Wissen, das ist komplette Verschwendung. Und das wieder aufzubauen, ist, weiß nicht, 50-fach teurer. Und das ist nicht mehr da. Also dieser Wissenstransfer ist so wichtig. Und ich weiß nicht, wie wir das gelingen. Das ist gerade klar in Covid-Zeiten geworden. In Covid, wo wir nicht in 1:1 Coaching, wir mussten diesen Distanzen einhalten. Wir haben einen richtigen Bruch in die Kultur vom Zugehörigkeit zur Gruppenbildung, dürfen nicht mehr. Die ganzen Wissenstransfer, der ist verloren gegangen. Wir haben nicht Wie lange hätte es gedauert, bis jemand mit Zoom umgehen könnte? Also, das hat einfach gezeigt, dass wir müssen neue Wege finden. Die Frage ist, wie schaffen wir, dass wir nicht überrascht sind, wieder, was ist mit Covid passiert. Und die Welten oder die Generationen zusammenzubringen, ist die Herausforderung. Das ist für jede Führungskraft, weil gerade als junge Führungskraft, der möglicherweise zwei ältere Generationen bei sich hat, die sind nicht einfach zu führen. Und die Frage ist, wie schafft man? Und wenn eine junge Führungskraft versteht und sieht den Wert, dass die ältere Generation mit sich bringt und das lernt herauszukitzeln, dann glaube ich, dass die ältere Generation auch bereit werden, geführt zu werden von einem jungen, auf Englisch, a young whippersnapper, also noch grün hinter den Ohren.
Ja, gut, das bringt mich jetzt auch so ein bisschen auf meine Abschlussfrage, die ich immer ganz gern stelle. Wie sieht ein, aus deiner Sicht, möglicherweise idealer Einstieg aus, wenn eine Führungskraft, die jetzt vielleicht unserem Gespräch zugehört hat und gesagt hat, ja, da hört sich manches bekannt an für die eigene Situation. Was ist da der ideale Einstieg? Dein Tipp so ein bisschen zum Abschluss.
Ich werde das Team zusammenbringen und tatsächlich über Teamfähigkeiten, persönliche Fähigkeiten, was kann Mitarbeiter X gut machen? Das heißt, einen Austausch zwischen über die Superpowers, über die Fähigkeiten und letztendlich beobachten, wie das Team reagiert, wie die Übung läuft. Und normalerweise gibt es eine Dynamik. Das heißt, ich stelle mir die Frage, das ist, was ich tue, das ist, was ich glaube, ich gut tun kann. Und dann lasse ich das bestätigen von jemandem in das Team. Das heißt, jemand in das Team hat die Aufgabe, anhand nicht nur sagen, ja, das machst du gut. Nein, die Aufgabe ist, anhand von einem Beispiel zu bestätigen. Und was passiert ist, dass man fühlt sich wertgeschätzt. Anderen hören zu, wie die anderen sich gegenseitig loben, gegenseitig erklären, was die Stärken sind. Und interessanterweise, man fokussiert sich auf Stärken und nicht auf Schwächen. Und wenn ich die Stärken in den Vordergrund stelle, hilft das, die Schwächen ein bisschen aus dem Blickfeld zu schaffen. Und wenn ich eine Teamdynamik haben möchte, vom Stärken orientiert, und will die Generationen überbrücken, dann ist die Suche auf Stärken, die in das Team bestätigt sind, wird dann ein guter Einstieg für egal welche alte Führungskraft. Mhm. Eine alte oder eine junge Generation. Wenn er auf Stärken konzentriert, dann lässt sich Stärken von das Team bestätigen lassen und auf die Stärken dann ausweiten oder verstärken. Dann wird die generationsübergreifende Differenzen meistens weniger. Weil die generationsübergreifende Differenzen sind meistens auf Schwächen fixiert, statt auf Stärken. Denn wenn die Führungskraft auf Stärken, auf die Stärken von den Unterschieden, auf das einen Blick drauf werft und das sensibilisiert und das regelmäßig macht, fast wie einen MEG, ne, Mitarbeiterentwicklungsgespräch, eher wie ein TEG, ein Teamentwicklungsgespräch. Und das ist nicht über die Ergebnisse von der Abteilung, sondern auf die Stärkenorientierung und die Stärkenerweiterungen in das Team. Ja, das wird mein großer Tipp sein.
Prima. James, ich fand es wieder, da wiederhole ich mich immer wieder zum Schluss, ich fand es wieder eine spannende Unterhaltung mit Elementen drin, die mich ein Stück weit ja selber betreffen, weil dem Thema Generationen und unterschiedliche Generationen kann sich im Grunde ja niemand entziehen. Und deshalb danke ich dir definitiv für deine Zeit.
Hey, danke auch. Hat mich auch gefreut, wieder hier zu sein. Und vielleicht sehen wir auf einer Konferenz irgendwann bald.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newell zum Thema generationsübergreifende Führungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 331. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.